Mensch,
Musiker,
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 Musiker, Musiker,
Musiker. Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Mensch, Musiker. Ja, wir sind wieder in unserem Klangreich. Wir treffen uns hier mit Menschen, die mit der Philharmonie zu tun haben, die direkt hier arbeiten, aber die auch von weiter kommen und lernen hier Menschen kennen, die wir sonst nur mit ihren Instrumenten sonst vor uns haben. Und eigentlich interessiert uns aber auch, was dahinter steckt. Und heute Abend ist Hesham Hamra da. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Hesham, wie alt bist du?
Ich bin 29 Jahre alt.
Ah ja, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
Und
ja, man hört ja schon, dass du nicht aus Deutschland kommst, sondern du kommst aus?
Aus Syrien.
Aus Syrien. Mhm. Und wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin seit 2016 in Deutschland.
Okay. Mhm. Und bist du freiwillig gekommen?
Nein.
Okay.
Also ich werde so jetzt mal mich kurz so vorstellen.
Ja.
Mein Name ist auf Deutsch Hesham,
ja.
Arabisch Hesham. Und ja, ich komme aus Damaskus, aus Syrien. Ich bin Musiker, ich komme aus so Musikerfamilie. Mein Vater ist auch so Profimusiker. Und ja, ich habe ich spiele ein Instrument, heißt die Oud. Das ist ziemlich so bekannt in der ganzen Welt so geworden. Und als ich 4 Jahre alt war, habe ich mit so Musik so angefangen, weil Musik wurde eben bei uns zu Hause gespielt und ich habe Musik wie Sprache so gelernt. Ich weiß nicht, wann genau, ich erinnere mich nicht, wann ich zum ersten Mal Instrumenten in die Hand so genommen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin so einfach, ich konnte sprechen und spielen.
Okay. Was haben deine Eltern für Instrumente gespielt?
Mein Vater spielt Kanon. Mhm. Ja, und meine Schwester singt. Ja,
okay.
Und die andere Schwester spielt so Klavier. Aber sie sind nicht so, die nur als Hobby. Ja.
Vielleicht kannst du das die Instrumente mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein Kanon aussieht.
Kanon ist die orientalische so Zither.
Zither?
Ja.
Also so ein Teil, was man auf den Tisch stellt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und mein Vater ist so, er hat auch sein ganzes Leben so mit Musik so verbracht und der ist so viel mit der traditionellen Musik und so.
Ja. Wie kann man sich das vorstellen? War der jetzt fest in einem Ensemble engagiert oder war das... Waren das immer freie Ensembles oder wie kommt man in Syrien?
In Syrien, wir haben ein System wie ein so Künstlerverein und es ist nicht so einfach reinzugehen. Man dort eine so größere Prüfung machen und jetzt ja, die machen ich glaube so 1000 oder 1500 so Musiker und die akzeptieren nur 40 bis 50 Leute. Und das ist wirklich so schwierig.
Und ist das so ein Pool? Kann man sich das vorstellen? Da sind Leute, die sich gegenseitig aussuchen, die dann...
Das ist eigentlich so wie Amt für Musiker sozusagen dort.
In Damaskus. Ein Amt?
Ja, genau.
Okay.
Das die Leute kriegen dort so Arbeit von diesem Amt. Denn die können, weil in Syrien, wir haben so ein total anderes System als in Deutschland. Ja, und die Leute dort, die Musiker dort in Syrien, die sind frei, so Freiberufler dort. Und dieser Verein so unterstützt die Musiker. So zum Beispiel, so, die können dort raten, so Rente so zahlen und die können dort so Versicherung kriegen.
Soziale Absicherung.
Das genau.
Sag mir mal, wie wäre das denn gewesen, wenn dein Vater jetzt ein Konzert bekommen hätte? Wie wäre der Ablauf gewesen?
Mein Vater ist in Deutschland jetzt.
Ah, dein Vater ist jetzt in Deutschland, aber in Syrien, wie wäre das dann gewesen? Hätte jemand angerufen, hat gesagt, hier gibt es ein Ensemble, kannst du da mitmachen? Oder?
Eigentlich auch nicht so. Das ist in Syrien ist das System total anderes als in Deutschland. Ja?
Okay.
Und dort, also die 90% von Musik wird mit Gesang gespielt.
Okay.
Ja. Und jeder so bekannte Sänger hat sein eigenes Ensemble. Ja, und die haben aber viel zu viel so Konzerte gemacht. Nicht so, die haben fast jeder zwei Tage ein Konzert so
okay.
gemacht. Und der ist so viel gereist, er war in der ganzen Welt sozusagen. Er hat überall gespielt. Ja, und ich habe, ich erinnere mich, als ich in erster, zweiter, dritter Klasse war, er hat mich immer zu Proben mitgebracht. Ich habe so viel so gesehen. Und ja, ich habe immer so gewünscht, dass ich mal in meinem Leben so Musiker sein werde. Ja.
Okay, und dann sagst du, musstest du oder wolltest du weg aus Syrien? Vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
Auch nicht. Wie ich gesagt habe, mein Vater ist sehr traditionell so, mhm. und er wollte nur, dass ich traditionell spiele, nicht mehr.
Okay.
Und auf einmal war er, er hat in Dubai gearbeitet mhm. und er war dort vor langer Zeit. Und deswegen habe ich die Chance so benutzt und ich bin zu verschiedenen so Oud-Lehrer gegangen. Ich wollte mich entwickeln, so seit ich in Syrien bin. Ich wollte so etwas Neues lernen, so machen. Ich wollte nicht nur traditionell spielen. Ich habe so viel gesucht, dann habe ich einen Lehrer. Er hat in einer anderen Stadt gewohnt. Und diese Stadt war 500 Kilometer von unserer so Zuhause.
Okay.
Ich bin jede Woche zu ihm so gefahren, mit dem Bus und so. Das war wirklich schwierig. Ich habe das vor 3 Jahren gemacht, aber ich wollte wirklich so lernen. Mhm. Und ja, ich habe mit ihm so 2007 bis 2010, so, ich war bei ihm so Student, mhm. und das privat auf jeden Fall. Und ich habe so richtig Musik zu spielen, so 2009, so auf der Bühne mit so verschiedenen Künstlern und so. Ich bin plötzlich so 2010 nach Deutschland so mit einem Sänger gekommen. Und wir haben hier in Frankfurt, wir haben ein Konzert gespielt. Also ich bin nur vor 3 Tagen hier gekommen. Und ich habe gesagt, ja, Deutschland ist schön, aber ich kann hier nicht wirklich so leben, weil das war alles kompliziert, die Sprache, die Leute, das war alles für mich
verrückt, ja.
Ja, ja. Dann ich bin so einfach nach Syrien zurück, weil ich wollte auf jeden Fall nicht weg von Syrien. Und auf einmal ich habe am Anfang so oder Mitte 2010, ich habe mit einem Sänger so auch gearbeitet und der hat für mich viele so Termine gegeben und am 15. März 2011 habe ich das so letzte Konzert in Syrien gespielt und der Nacht, ich habe einen Ruf bekommen und er hat mir gesagt, es irgendwelche Probleme hier passiert in der Gesellschaft und wir dürfen kein Konzert mehr machen.
Weil, okay. Ja. War das, weil der Künstler innovativ war oder waren die Texte oder was war der Anlass, dass das jetzt im System nicht mehr so gewollt war?
Weil das war alles gemütlich bei uns in Syrien. Wir hatten kein Problem, wir hatten ein normales Leben. Wir hatten wirklich alles wie hier jetzt in Deutschland sozusagen. Ja. Und als dieser Krieg so angefangen hat, hat plötzlich angefangen. Und wir haben nicht damit gerechnet. Wir waren das war so plötzlich, so hat angefangen. Auf einen Tag, also in 6 Tagen, wir haben so angefangen zu hören, dass es gibt Leute, die sterben, die ich weiß nicht, was passiert. Und das war für uns nicht einfach. Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn wir total überraschend war das, ja. Mhm. Ihr wusstet nicht, dass in der Gesellschaft irgendwas los war, ja. was so Spannung gemacht ja. hat.
Und wir haben das nicht erlebt oder
verrückt.
Nicht so wirklich nicht gerechnet. Wir haben das nicht erwartet, dass so in Syrien passieren wird. Ja? Und auf einmal, die haben gesagt, man darf nicht mehr so rausgehen, muss man immer zu Hause bleiben. Und meine Stadt war ungefähr 20 Minuten von Center, mhm. von Damascus Center. Und mein Stadtteil, die Leute waren so viel gegen Regierung. Ja, dass
okay.
die haben Demo gemacht und es gab wirklich viele Probleme, so viele Umstände in dieser Zeit. Und ich wusste so nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich war so einfach, was soll ich jetzt machen?
Ja. Also lass uns noch mal kurz zurückgehen zu deinem Vater. War das streng mit ihm? Der war, weil du sagtest, als er weg war, hast du die Möglichkeit benutzt, andere Sachen kennenzulernen?
Nein. Er wollte nur, dass er für mich eigentlich orientalische Musik, arabische Musik ist nicht total akademische Musik.
Okay.
Ja, weil die Musik kommt von so Generation zu anderer Generation. Wir haben nicht so viel, zum Beispiel in Klassik. Mhm. Wenn man irgendwelche Frage so hat, kann man irgendwelche so Buch bringen und dann die Frage wird beantwortet. Egal was. Er hat alles hier so.
Okay.
Kann man ja also im Bücher so finden. In orientalischer Musik, es gibt leider nicht kein, es gibt Bücher, aber so nur so Main, so es gibt Bücher, aber kann man nur die Hauptsachen.
Ah, die allgemeinen Sachen.
Ja, das genau. Kann man so lesen, kann man so lernen. Mhm. Aber diese traditionelle Musik und diese also alte Musik, wirklich, die kommt von Generation zu anderer Generation.
Okay.
Zu sagen, ja. Und er wollte sicher, dass er mich die traditionelle, also für mich gibt erst.
Ja.
Ja. Und dann, ich konnte so etwas neu machen.
Mhm.
Dann hat mein Vater ist auch so offen, nicht so auch, mhm. ist nicht so altmodisch, ja.
Aber hatte schon einen Plan für dich, wie das gehen sollte, dass du zuerst diese Tradition lernst und dann so und so. Aber ich höre, dass du noch viel neugieriger und schneller los wolltest.
Ja. Und da gibt es auch, in meiner Zeit gab es Internet. Mhm. Ja, das hat in Syrien, wir haben Internet, ich glaube, so 2006 oder 2007. So haben wir Internet so bekommen, zu sagen. Und vor 2007 eigentlich, wir hatten immer mit Freunden, ich hatte so viele so Musikerfreunde, weil in Syrien es gibt auch ein System, die Musiker, die haben jedes Jahr im Sommer, 3 Monate so ungefähr, wir haben diese Sommerferien, wir hatten immer so Camping, so mhm. Musik-Camping, wir haben immer Musik zusammen gemacht. Und es gab ein Jugendorchester, wir haben das jedes Jahr gemacht und es gab dort mehr als 350 so Musiker. Und in dieser Zeit, jeder hat so Musik, zum Beispiel türkische Musik gebracht oder griechische oder ich weiß nicht was. Und das war wirklich wie Drogen, ja. Jeder hat das so bei ihnen gesteckt.
Ja.
Und die Leute wollten nicht so das überall so geben.
Ah, okay.
Und das war für uns so, wenn ich zum Beispiel 100 Tracks, wenn jemand habe, dann behalte das für mich und gebe ich nur für meinen so besten Freunde. Ja, ich gebe nicht das überall, ja. Weil ich könnte das nicht so einfach bekommen. Und so 2006 oder 2007, als so wir Internet bekommen haben, wir konnten so, ich erinnere mich, ich bin so nur am Computer so gesessen und ich habe so türkische Musik geschrieben. Und ich habe gehört und das war für mich wirklich so schön. Dann habe ich so griechische Musik geschrieben. Dann habe ich nochmal Griechisch und das war für mich unglaublich so etwas neu. Und ich wollte hier in meinem Instrument, ich konnte diese Musik nicht auf meinem Instrument spielen. Ja, ich habe gehört, ich konnte das fühlen, aber ich konnte das nicht spielen. Deswegen, ich habe gesucht nach Möglichkeit, um sowas zu lernen, sozusagen.
Ja, Hesham, ich habe dich eben unterbrochen mit und wollte das mit deinem Vater noch mal genau wissen, weil ja, wir haben natürlich alle unsere Musikergeschichte, wir hier in der Staatsphilharmonie und versuchen da Parallelen zu entdecken, ja. Ich komme aus einer Familie zum Beispiel, wo keine professionelle Musik gemacht wurde. Ich war da total frei, aber ich kenne natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die aus so Traditionsfamilien kommen, wo der Musikerberuf schon immer da war. Ja, jetzt erzähl uns doch, wie das dann mit den Spannungen da war auf einmal und dann, wie ist dann dein Entschluss gekommen oder freiwillig, unfreiwillig Syrien zu verlassen?
Ja, wie ich gesagt habe, ich war neugierig zu lernen und ich hab so gewusst, dass man nur mit, wenn man etwas professionell machen möchte, muss man studieren, um so hohes Niveau zu erreichen. Und ich hatte eine Aufnahmeprüfung in Konservatorium in Zürich. Wir hatten Damaskus so gute so, Platz, so, um Musik zu studieren. Und ich hatte so meine Aufnahmeprüfung. Ich bin mit dem Bus gefahren und dann es gab ein so Checkpoint, mhm. so
Kontrollposten, ja, ja.
Genau. Und die haben die ID von jeder so genommen mhm. und dann haben sie gesagt, die haben mir gesagt, komm runter, so von, komm raus von dem Bus. Und sie haben mich gefragt, woher gehst du? Ich habe gesagt, ich habe eine Aufnahmeprüfung und ich möchte so, so nach zu meiner Aufnahmeprüfung so gehen. Und dann haben sie mir gesagt, du darfst nicht deine Stadt verlassen. Ihr seid gegen die Regierung hier und ihr seid, ich weiß nicht, ihr seid Tiere, ihr sollt keine Musik machen und bla bla bla. Und dann wir haben uns gestritten, die haben mich dort geschlagen. Oh, und das war für mich sehr traurig, wirklich.
Also und aus heiterem Himmel kam das?
Ja, das
nur. Du saßt im Bus und da gibt es einen Checkpoint und dann holen die dich raus und da versteht man die Welt ja nicht mehr. Was ist, ja, Wahnsinn.
Genau. Und ich bin ungefähr von meiner Stadt so 10 Minuten mit dem Bus. Dann ich sollte diese 10 Minuten mit dem Bus zu Fuß, weil die haben unsere Stadt so, danach, so damals so gesperrt. Mhm. Und wirklich, ich bin zurück nach Hause so gelaufen. Und ich habe die ganze Zeit so geweint, weil ich habe wirklich mich sehr gut vorbereitet und ich wollte so die Aufnahmeprüfung machen. Und dann ab diesem Moment habe ich gesagt, ich kann hier nicht mehr so leben. Ich möchte so andere Möglichkeit, weil sowas hier ist wirklich traurig, so ja. Was passiert. Ja, und dann habe ich mit Freunden gesprochen. Und ich hatte eine Möglichkeit, nach Dubai zu gehen. Ich habe dort, ich bin nach Dubai, so, das war ungefähr Oktober 2011. Ja, ich bin nach Dubai umgezogen. Ich habe dort auch als Musiker so gearbeitet. Ja? Ich war in Dubai von 2011 bis 2015.
Hast du da in Hotels gespielt oder in?
Ja, ich habe am Anfang in Hotels so gespielt. Mhm.
Weil das wäre jetzt für mich die als Musiker, wenn ich irgendwo hinkäme, wäre das für mich jetzt auch die erste Idee, wo wird Unterhaltungsmusik gespielt oder sowas?
Genau.
Okay.
Es gibt in Dubai auch so bestimmte Events, so Agency, die nehmen Musiker und die geben so Verträge. Ja, ich habe am Anfang im Hotel gespielt und dann, ich habe so auch Bands dort gegründet, ich habe danach auch im Studio gearbeitet, ich habe immer so aufgenommen und ja, das war sehr gut, ich hatte so gute Zeit dort.
Weißt du, wie war das mit der Sprache, wie ging das?
Die sprechen Arabisch dort.
Arabisch.
Ja, Arabisch und Englisch sozusagen.
Okay, ja. Also Sprache war nie ein Problem dann?
Nein, das war nie ein Problem, das war sehr gut. Und ich wollte dann mein solches Passwort so erneuern, 2015. Und dann so in Botschaft, so in Syrien Botschaft in Dubai, sie haben mir gesagt, das geht hier nicht, musst du so wieder nach Syrien, du musst deine arme Situation klären. Und das hat wirklich mich so genervt. Ich konnte auch in Dubai nichts mehr machen, weil ich kein gültiges so Passwort habe.
Okay.
Ja. Und in letzter so ein paar Tagen, ich bin nach der Türkei so geflogen. Ich wollte eigentlich Fake-Passwort machen oder ich wollte etwas machen. Und dann habe ich mit ein paar so Freunde getroffen und sie haben mir gesagt, warum willst du das machen? Das wird das nicht so gut. Das Passwort ist ein wichtiges Papier. Du kannst das nicht fake machen. Du sollst irgendwelche so andere Möglichkeiten.
Aber da warst du schon in der Türkei?
Das war in der Türkei. Mhm. Und dann plötzlich habe ich entschieden, ich möchte so alles hier verlassen. Ich will, damals gab es so viele, die sind nach Deutschland so gekommen oder nach Europa eigentlich. Ich habe nicht so bestimmt zu Deutschland. Ich habe gesagt, okay, dann ich werde so zum Beispiel meine Zukunft so folgen. Ich wollte etwas, ich habe gesagt, ich lasse alles hier, ich verlasse, ich werde ich werde alles hier verlassen und dann ich werde so neuer Start.
Ja. Okay. Und du warst ganz allein unterwegs. Du hast natürlich durch die Musik Bekannte und Freunde gehabt, aber ich stelle mir vor, dein Instrument und einen Koffer oder hattest du noch mehr?
Ich hatte nichts dabei.
Nichts dabei?
Ich habe nichts dabei. Ich bin so nur, das war plötzlich, weil ich wollte nur ein Passport in der Türkei machen. Mhm. Ja. Und ich habe meine ganzen Sachen zu Dubai gelassen.
Okay. Ja?
Und dann plötzlich habe ich entschieden, dass ich nach Deutschland kommen möchte. Und ich habe so meine Reise zu machen und die war wirklich unheimlich schwer, weil ich bin mit dem Boot von Türkei nach Griechenland.
Welches Boot war das? War das wirklich so ein Flüchtlingsboot? Mhm. Oder? Nein. Mhm.
Ja.
Und ja, das muss mir jetzt erklären. Du bist dann irgendwie da zum Strand und hast geguckt, wer.
Nee, das war, es gibt einen Dealer dort.
Ein Dealer, okay. Ja,
man geht dort, bezahlt man Geld an irgendwelche so. Es gibt so Geschäfte dort, mhm, und zum Beispiel lässt man, die brauchen zum Beispiel 1000 Euro. Mhm. Dann gibt man dort 1000 Euro und kriegt man dafür ein Passwort. Ja?
Okay.
Und wenn man nach Deutschland, nach Griechenland so angekommen, konnte man danach diese Passwort so eingeben vor den Dealer, damit er das Geld so.
Ja, und wie hast du die Leute gefunden?
Es gab alles im Facebook.
Okay. Ja. Also die neuen Medien haben da die machen da die Wege auf für solche Kontakte einfach.
Mhm. Ja. Ja.
Okay.
Und dann es gab viele zu viele eigentlich. Es gab viele zu viele Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und ich habe das gemacht, aber ich habe nicht so vorgestellt, was danach passieren wird.
Okay.
Ja. Das war wirklich sehr schwer.
Ja, und dann bist du irgendwann in so ein Schiff, in so ein Boot gestiegen, ja, oder war es ein Schiff oder was?
Genau, ja. Waren so ungefähr 45 Leute in diesem Boot.
Und hatte das ein Dach oder war das wirklich offen?
Das war in der Nacht.
In der Nacht?
Ja.
Wie lang war die Fahrt rüber?
So 6 Stunden. Mhm. Die war wirklich schwierig. Weil die haben gesagt, nur es gibt ein Licht und er soll dieser Licht so folgen. Aber und wir wussten nicht, was wir machen sollen, ja, wenn etwas passiert. Wir wussten nicht, was wir machen. So.
Ja. Und so. Die Leute im Boot, waren das alles Syrer oder?
Es gab, ja, die meisten waren Syrer. Es, mhm, gab auch ein paar Algerien oder marokkanische Leute. Mhm. Ja. Aber damals, jeder hat um sich gekümmert, sozusagen, in dieser, okay, Zeit. Weil das war wirklich so eine Zeit, wenn etwas passiert, werde ich sterben. Das, mhm, das war wirklich so. Das war ernst. Ja, nicht so wie immer, was wir so erlebt haben. Das war für mich wirklich dieser Punkt. Ich war sehr vorsichtig, weil ich wusste, wenn etwas schief läuft, dann haben wir so Pech, fertig, alles wird so vorbei. Aber Gott sei Dank.
Okay. Ja,
ich bin nach Griechenland angekommen. Und ab Griechenland auch, ich habe nochmal, und als ich in Griechenland so gewesen, habe ich nicht genau verstanden, wo bin ich, was mache ich und
in welche Richtung laufe ich denn, ja, oder?
Was soll ich jetzt machen?
Wie war das mit dem Geld? Hattest du noch eine Kreditkarte oder?
Ich hatte eine Visa-Card dabei.
Okay. Ja. Und da hast du dich dann mit, hast du dir dann mitgeholfen?
Mhm.
Okay.
Ja. Und dann ab Griechenland, ich bin zu Fuß sagen nach Deutschland gekommen.
Wie? Du bist dann, hast du dann Google Maps angemacht oder?
Nein, ich habe ein paar Leute so kennengelernt, mhm, und wir waren so als Gruppe, mhm, und jetzt Land, wir hatten zum Beispiel, das gab ein das gibt bis jetzt eine so Facebook-Gruppe, mhm, und das heißt zum Beispiel syrische Leute in Griechenland, mhm, syrische Leute in Mazedonien, syrische Leute in jedes Land. Es gab eine Gruppe und die haben immer so Update gemacht, wie man das machen soll.
Okay.
Ja.
Also ohne Facebook, ohne die neuen Medien hätte das nicht so funktioniert?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Okay. Okay. Ja. Also war die Kreditkarte und dein Smartphone das Wichtigste?
Genau. Ich hatte nichts anderes dabei.
Verrückt.
Ja.
Und dann hast du die Gruppe da, habt ihr beschlossen, wir gehen ein Stück zusammen oder?
Ja, wir haben gesagt, wir machen diese Reise zusammen, mhm. weil damals hat man keine andere Möglichkeit. Ja, entweder muss man weitergehen oder keine andere Möglichkeit. Ich konnte nicht zurück.
Ja, und nachts, wie war das dann?
In der Nacht?
Ja.
Das war diese, ich glaube, diese Zeit war, das war nicht so genau, das war, diese Zeit war so nicht von meinem Leben. So fühle ich, ich war irgendwo anderes in dieser Zeit.
Okay, da war das fast wie ein Traum für dich
da? Das genau, das war wirklich wie ein Traum, ja.
Verrückt.
Weil ich habe nichts in meinem Leben vorgestellt, dass ich sowas machen werde.
Ja.
Ja, ich wirklich habe das überhaupt nicht.
Und es war eigentlich ja auch nicht groß geplant, es war alles immer spontan entschieden, oder?
Ja, das genau. Ja.
Verrückt. Ja. Und dann wirklich zu Fuß oder?
Das war immer wirklich so ungefähr 2-3 Tage so laufen, dann zum Beispiel nur diese Grenzen, ja, wir sollten die Grenze so und wie heißt das? Wir sollten die Grenze so rübergehen.
Passieren, ja.
Ja, und ohne Papier. Deswegen, ja. Wir sollten mit zum Beispiel mit Mazedonien Government nichts zu tun haben. Wir sollten nur einfach so, rübergehen, ohne Papier.
Okay.
Und das, wir hatten das wirklich sehr vorsichtig geplant. Und das hat so funktioniert. Das war viel zu viele Schwierigkeiten. Manchmal hat man wirklich nur so draußen geschlafen, so Natur.
Ja.
Ja. Und wie ich gesagt habe, bis ich diese Sachen gemacht habe, habe ich nie vorgestellt, dass ich sowas in meinem Leben so erleben werde.
Ja. Und mit Essen versorgen? Da
das war letzte Sache, was man so dran denken soll. Weil wir hatten immer so nur Snickers und Wasser dabei, sozusagen. Wir haben nicht nach Essen so gedacht, wir haben nur gedacht, dass wir wirklich so also ankommen möchten.
Okay, und dann quer durch Griechenland, was kam danach für ein Land?
Mazedonien.
Und war die Grenze da, war das, seid ihr neben dem Grenzposten da irgendwie vorbei und wie habt ihr euch denn orientiert?
Eigentlich, wir haben alles geschrieben, was im Papier, was zum Beispiel, die haben wirklich geschrieben, wenn man zum Beispiel 200 Meter läuft, findet man einen großen Baum, dann muss man nach diesem Baum rechts gehen, dann findet man irgendwelche Steine, muss man dann rechts, das war wirklich so. Und, jede Grenze hat andere Situationen, also, das war wirklich andere Situation. Das zum Beispiel Mazedonien war nicht wie Serbien. Mazedonien, es gab dort so viele so Armeeleute und es gab in Grenz so viele Leute. Mhm. Ich weiß, 3.000-4.000 Leute. Das waren wirklich viel. Und jede Stunde, die haben ungefähr 50 bis 100 Leute so gelassen, dass sie reingehen, weil die wollten nicht, dass alle Leute so.
Auf einmal?
Ja.
Okay, haben die dich dann nach deinen Papieren nochmal gefragt oder war ja nichts mehr, oder?
Nein. Aber irgendwann, wenn man in Griechenland ist, kriegt man einen Ausweis vor 6 Monaten. Mhm. Und darf man 6 Monate in Griechenland bleiben.
Okay.
Ja. Und jetzt Land kriegt man diese sozusagen diese ID.
Okay.
Ja. Aber es gibt etwas. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Dublin-Fingerabdrücke. Das heißt Dublin. Wenn man zum Beispiel Fingerabdrücke zum Beispiel in Griechenland ist Europa, aber Griechenland, die haben damals nicht sozusagen nicht Leute genommen.
Mhm. Keine Flüchtlinge aufgenommen.
Ja. Und zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland kommen möchte, ja, ich muss erstmal mit Ungarn, dann Österreich, dann Deutschland. Ja, ich muss 3 Länder. Und wenn ich Fingerabdrücke in Ungarn so gebe, dann muss ich in Ungarn bleiben.
Okay.
Deswegen, das war die Herausforderung, dass ich nach Deutschland komme ohne diese Fingerabdruck.
Also du durftest nirgendwo deinen Fingerabdruck hinterlassen, weil wenn der dann registriert gewesen wäre, hätt's nicht, okay, und dann hast du dich da irgendwie drumherum gemogelt.
Ja. Ja. Das eigentlich war wirklich schwer. Meine Reise, so ganze Reise war 25 Tage. Mhm. Von so Mazedonien nach Deutschland.
Und als du dann hier nach Deutschland kamst, wo bist du dann zuerst hingegangen? Was hast du als erstes gemacht?
Meine Familie, meine Mutter und meine Schwester, die waren in Ägypten und sie sind auch mit dem Boot nach Deutschland gekommen. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, ich bin so nach Deutschland gekommen, weil meine Familie hier war. Mhm. Ja. Erstens, meine Reise war super schwierig. Ich kann 3 Stunden darüber sprechen, aber wir können irgendwann anderes
darüber sprechen. Ja, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen, ja. Den Reisebericht.
Ja. Und dann, ich bin zu meiner Familie gekommen und das war wirklich für mich, oh mein Gott, endlich mal Deutschland.
Ja. Ja. Und die sind auch aus diesen politischen Gründen, weil das da in diesem Viertel von euch, wurden alle über einen Kamm geschert, oder?
In Deutschland?
In Syrien. Dass auf einmal sagten, die Leute, die aus diesem Ort kommen, sind jetzt unsere Feinde, oder?
Ja, meine Familie war in diesem Ort und meine Schwester hat Medizin studiert. Mhm. So, und in meinem Stadtteil, es gab wirklich Krieg. So. Mhm. Und die haben alle, so normale Leute, sie haben gesagt, die normalen Leute müssen diese Stadt verlassen, die dürfen nicht mehr hier bleiben.
Okay.
Und das war wirklich so kompliziert. Und meine Familie sollte diese Stadtteil verlassen und ich sollte so etwas vor dem besorgen, andere Wohnung. Und das gab wirklich so, diese Zeit war so schwer.
Das glaube ich.
Ja. Ja, und dann, ich bin nach Deutschland gekommen. Ich habe so, ich glaube so, nach ein paar Tagen habe ich sofort mit Deutsch so angefangen zu lernen, alleine, ohne. Ich habe sofort so gewusst, mein Deutsch ist bis jetzt noch nicht so gut, aber ich versuche mich.
Ja, aber ich meine, du bist ja erst jetzt 6 Jahren dann hier, oder? 2015 war das?
16.
Okay, dann sind es erst 5 Jahre. Mhm. Okay, ja.
Und ja, ich bin so zu. Muss man hier sich registrieren? Muss man im Camp hier in Deutschland bleiben? Am Anfang, wenn man hier kommt.
Ja. Und waren die Leute freundlich zu dir, die du auf den Ämtern getroffen hast? Oder war das auch so, hattest du das Gefühl, dass du willkommen bist? Oder war das so?
Ich konnte so Englisch sprechen. Mhm. Und deswegen, die Kommunikation mit denen war einfacher.
Okay.
Immer. Und wenn man mit den Leuten so spricht, so auf Englisch, dann kriegt man sofort Respekt, wenn man so andere Sprache spricht und könnte man mit den Leuten so sich verstehen. Und das, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich immer so das Gefühl, dass alles wirklich gut hier läuft. Ja, das ist immer, es gab auf jeden Fall so Probleme, viele Probleme so am Anfang. Und ich wusste nicht, was ich in Deutschland machen so soll, weil das war für mich 1000 Richtungen, 1000 Möglichkeiten. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe auf Facebook geschrieben, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Dann habe ich eine Einladung zum Konzert in Mannheim. So.
Okay, das war dann ein Bekannter von früher, der gesagt hat, oh, ja. Hesham ist da, komm vorbei.
Ja, ich habe am 2009 mit jemandem Workshop gehabt.
Ja.
Und wir sind danach Freunde geworden.
Okay.
Aber wir haben miteinander nicht so viel gesprochen. Und dann er hat mich zum Konzert eingeladen in Mannheim. Und damals hatte ich kein Instrument dabei.
Und in welcher Stadt bist du angekommen mit deiner Familie? Wo waren die?
Die sind in Solingen.
Solingen, okay. Ja. Im Ruhrgebiet.
Mhm. Ja, genau.
Okay.
Und ich war. Die haben uns verteilt und so. Ich bin in eine Stadt so gewesen, die heißt Burscheid.
Ja.
Die ist in der Nähe von Remscheid.
Mhm.
Ja. Und ich war dort und plötzlich hat der Freund hat mich angerufen und hat gesagt, es gibt ein Konzert in Mannheim. Ich habe gesagt, ja, ich möchte so gerne das Konzert machen, aber ich habe kein Instrument dabei. Und er hat gesagt, kein Problem, ich werde für dich ein Instrument so besorgen. Ich habe gesagt, okay, machen wir. Ich bin hier zum Konzert gekommen und wir haben ein Museum in Mannheim gespielt.
Mhm.
Und es gab eine Mitarbeiterin der Pop Academy in Mannheim. Und wir haben miteinander gesprochen nach dem Konzert, weil die haben meine Geschichte gesagt, dass ich hier neu bin.
Mhm.
Ich bin nicht seit sehr lange in Deutschland bin. Und jeder wollte mit mir sprechen. Und wollte hören.
Ja.
Ja. Und sie hat mich gefragt, was willst du in Deutschland machen? Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall studieren. Das war mein Traum, zu studieren. Und dann sie hat mir gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, an der Pop Academy in Mannheim zu studieren. Ich habe gesagt, ja, aber ich konnte damals nicht so 2-3 Worte auf Deutsch. Sie hat gesagt, du kannst auf jeden Fall so Bewerbung stellen und dann machen wir es weiter. Dann, ich hatte einen Betreuer in Burscheid, mhm, und ich habe ihm so erzählt, was genau in Mannheim passiert. Und er hat mir gesagt, ja, gib mir ihre E-Mail-Adresse und er wird mit ihr so
kommunizieren.
Ja, genau.
Okay.
Mhm. Und dann sie haben miteinander gesprochen und dieser Mann hat nicht so gut Englisch gesprochen und er hat immer Deutsch mit mir geredet. Ich habe ihn nicht so gut verstanden.
Okay.
Und ich habe nicht verstanden, dass die Aufnahmeprüfung, so, das war im 3. Juli oder 4. Juli, so 2016. Ich, mhm, habe nicht verstanden so genau, dass die Prüfung so an dem Tag stattfindet. Und ja, ich bin der gleiche Freund hat mich angerufen und hat gesagt, morgen ist die Aufnahmeprüfung, kommst du? Ich habe gesagt, morgen? Er hat gesagt, ja, morgen. Ja, und ich habe schnell so Zug gebucht und ich bin nach Mannheim gekommen. Ich habe meine Aufnahmeprüfung in der Pop Academy gemacht. Ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ich wusste nicht, was man dort so machen soll. Es gab eine theoretische Prüfung.
Mhm.
Ja, und es gab eine praktische Prüfung und die Leute haben, also die Jury im Pop Academy hat, die haben sofort so gesagt, ja, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist und
ja,
so. Ja, und dann habe ich Studiumplatz in so Pop Academy bekommen. Und gleichzeitig habe ich noch, die haben sofort für mich ein Stipendium so besorgt, dass ich so studieren kann und dann gleichzeitig so Sprache so zu lernen,
mhm,
so gleichzeitig, ja.
Wow. Und da war die große Erleichterung da zuerst mal, oder?
Das genau.
Ja.
Ja.
Oh, und jetzt bist du Praktikant hier an der Staatsphilharmonie.
Mhm.
Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Eigentlich bei uns, es gibt so Pflichtpraktikum, mhm, bei uns in der Pop Academy. Bis man so das Studium so schließen möchte, muss man ein so Praktikum machen.
Mhm.
Und ich habe wirklich viel gedacht, was ich machen soll. Und auf einmal, wir haben ein E-Mail bekommen von der Uni und sie haben gesagt, es gibt ein Projekt mit der Staatsphilharmonie und ihr könnt dort so er soll so Musik mit dem machen,
mhm,
und ihr bekommt die Infos so weiter. Und dann habe ich, wir hatten so am so ersten Tag, André, er war da und wir haben so ein bisschen miteinander gesprochen, dann der Bauer, ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, weißt du, ich denke, dass ich ich suche nach Praktikum und ich liebe so Klassik und wie die Klassik leben und wie das so wie und ich weiß nicht, wie alles läuft eigentlich und weil alles, die uns so geschrieben haben, das mit Staatsphilharmonie, ich bin so auf Internet gegangen, ich habe viel gelesen, was Staatsphilharmonie ist und was die machen,
mhm,
und ich habe Gefühl, dass die richtige Platz für mich, dass
okay,
ich dort nicht ich wollte nicht etwas zum Beispiel hier spielen, ich wollte nur wissen, wie man das alles organisiert, weil so ein klassisches Konzert, ja, die Leute so kaufen ein Ticket und die gehen einfach, die sitzen und die gucken, die sagen, wow, alles so, alles sehr
alles
schön.
Alles gemacht, alles ja, organisiert, ja.
Ja, aber wie, das war mein, so, ich war hier neugierig.
Ja.
Ja. Und ja, am Anfang, ich wusste nicht, ob das klappt. Ja, das war, weil es nicht einfach, so auch für mich und für die Leute hier auch. Jemand wie ich, der kommt aus anderer Kultur und dass man hier ich wusste nicht, was genau ich hier also machen
was
kann.
Was ich erwartet, ja.
Ja. Mhm. Und dann, das so einfach hat geklappt. Ich habe einen Termin, so Gespräch mit Herr Fehmarn und mit André. Wir haben gesprochen und dann haben wir danach sie gesagt, ja, du kannst so im September so anfangen, dein Praktikum hier zu machen. Und ja, das war für mich wirklich sehr interessant. Ja, am Anfang, ich wusste nicht, weil ich hab hier sogar so studiert, ich habe hier viele Konzerte gemacht, ich habe mein Leben hier in Deutschland zum Beispiel so angefangen. Aber durch Praktikum, das war für mich der erste praktische Schritt in mein Leben in Deutschland. Ich habe so gefühlt, dass ich so wirklich in dieser Zeit, ich habe so angefangen, so nach Deutschland zu kommen. Mhm. Das war für mich noch nicht so. Als ich mein Praktikum hier gemacht habe, ich habe Gefühl bekommen, dass ich Teil von dieser Gesellschaft, weil die haben hier etwas sehr gut gemacht und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin, als ich hier gekommen bin, jeder hat so sehr, alle waren mit mir so freundlich, jeder so konnte meinen Namen, jeder, also die Leute haben so Infos, dass ich der Hesham, ich komme aus Syrien und jeder hat mir so normal so, kommuniziert. Mhm. So, das war nicht so, ich bin nicht zu jeder gegangen und ich habe nicht gesagt, ja, hallo, ich bin Hesham. So, nein, jeder hat so Bescheid gewusst und das war wirklich sehr schlau und sehr gut für mich. Der hat mich sehr beruhigt, so als ich hier gekommen bin. Und dann habe ich so angefangen, die Leute hier zu sehen. Und ich bin wirklich so anderes, auch im Gedanken anderes geworden.
Okay. Was können wir Deutsche von den syrischen Musikern lernen und umgekehrt? Was können syrische Musiker von Deutschen lernen? Also wenn man jetzt das jetzt mal begrenzt, natürlich kulturell können wir uns unglaublich austauschen, weil das so interessant für beide Seiten ist. Du bist jetzt ins kalte Wasser gesprungen und dann ist diese Welt hier aufgegangen und denkst, oh, wohin, woher? Ja. Und natürlich ist es schön, dass wir dir oder dass die Staatsphilharmonie dir ein freundliches Willkommen gemacht hat, ja. Und das, ich glaube, dass das nicht überall passiert, aber natürlich sind wir alle Musiker und deshalb die Frage, was können wir voneinander gut lernen?
Also für mich zum Beispiel die Pünktlichkeit war,
okay,
war die große Herausforderung. Zum Beispiel heute, wir haben einen Termin um 18.30 Uhr.
Ja.
Ja. Ich bin um 18.15 Uhr hier gewesen.
Ja.
Ich habe draußen gewartet, so 13 Minuten.
Ja.
Das war für mich das erste Schritt, was hier man machen.
Dass hier die Uhr, die Zeit wirklich bestimmt dann und dann.
Genau, das heißt 18.30 Uhr heißt 18.30 Uhr, nicht 19 Uhr.
Okay.
Ja, das ist das erste Sachen, was man wirklich überall.
Ist das bei euch bei Proben und Konzerten auch so, dass man sagt, um 19 Uhr und dann kommen welche um 20 Uhr? Gibt's das?
Manchmal ja.
Okay.
Ja. Ja. Aber Konzerte, ja, auf jeden Fall. Konzerte, die Leute kommen immer so pünktlich. Aber zum Beispiel, wenn wir sagen, generell Probe um 19 Uhr, so viele Leute kommen um 19.30 Uhr. Ja,
okay.
Aber Konzert beginnt um 20 Uhr, alle werden um 20
Uhr. Alle werden da sein, ja.
Das ist nicht so, das ist nicht so wirklich so.
Also ihr unterscheidet, es ist ernst und es ist sehr ernst und halb ernst.
Das genau, ja.
Okay.
Und jeder kann das so von alleine machen. Aber hier, nein, wenn ich Termin habe mit jemandem, dann weiß ich genau, dass ich werde diesen Mann um 18.30 Uhr finden oder um 19 Uhr.
Ja.
Ich bin sicher, dass ich jemanden finden werde.
Ja.
Ja. Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt einen Termin mit jemandem habe und dann der andere Person kommt so spät, dann ich wirklich, ich habe so angefangen, sauer zu sein.
Okay, da hast du das schon von den Deutschen übernommen.
Ja, genau.
Okay. Ja, das kann man bemerken, dass man zu spät kommt, aber sauer muss man nicht werden. Ne?
Nicht so nicht sauer, so enttäuscht sozusagen.
Enttäuscht.
Ja.
Also hast du das echt schon übernommen, das ist ja verrückt.
Ja,
was können wir von euch lernen?
Eigentlich ist eine sehr gute Frage. Ja. Es gibt, ich glaube, Ich weiß nicht, ob so nur musikalisch oder auch persönliche Sachen
alles.
Auch.
Alles, ich meine alles. Ja. Fang mal zuerst mal persönlich an. Was unterscheidet uns beide? Ja, wir sind jetzt nicht gleich alt.
Zum Beispiel, ich sage etwas. In Deutschland, zum Beispiel, wenn die, das, was ich eigentlich persönlich nicht mag, wenn die Kinder ab 18, die müssen, oder die gehen raus von zu Hause. Mhm. So viele machen das. Und ich finde auch schade, dass wenn die Eltern so 70, 80 Jahre alt, die Kinder besuchen dann einmal pro 2 Monaten oder 3 Monaten. Ja? Und ich verstehe, dass jeder hat hier zum Beispiel so sein Leben, aber das für mich persönlich, ich weiß nicht, dass ich muss so fast jede 1 oder 2 Tage mit meiner Familie sprechen und immer wenn ich wirklich so Möglichkeit habe, den zu besuchen, dann gehe ich dort.
Okay.
Zum Beispiel, ich meine so.
Also
ich
du weiß glaubst, nicht, dass diese Familienbande im Positiven, dass die in Syrien, dass syrische Familien das mehr pflegen?
Ja, bei uns wirklich, das muss man so wirklich alles vor die Familie so zu machen.
Ja. Ja.
Das nur ein Beispiel, ja. Es gibt auch zum Beispiel, wir haben sehr leckeres Essen.
Okay.
Sehr leckeres Essen.
Weißt du was, da fällt mir gerade ein, ich muss an meinen Rucksack gehen. Ich habe ja auch immer einen Überraschungsgegenstand. Und Moment, jetzt habe ich dann natürlich das Platteste mitgebracht, was man als Deutscher präsentieren kann. Ich lege es dir trotzdem hier hin. Weißt du, was das ist?
Kartoffeln.
Nein, nein, das ist keine Wurst, keine Kartoffeln. Das ist Sauerkraut.
Sauerkraut.
Ah. Hast du das jemals gegessen?
Ja, ja.
Okay, hast du es gemocht?
Ja.
Okay, ich mag es nicht, aber okay. Ja, das ist ja das, neben Wurstkartoffeln, die du ja schon genannt hast, ist das wirklich ein sehr deutsches Produkt. Und okay, du sagst, das syrische Essen, das fehlt dir? Das?
Nee, ich koche immer sehr gerne.
Du kochst selber für dich dann syrisch?
Ja.
Okay, wie ist die Küche anders? Was ist jetzt zum Beispiel dein Lieblingsessen, dein syrisches?
Mann, och, ich kann 10 Stunden darüber sprechen.
Ein Gericht wird mir reichen, wenn
wir
das Wasser zusammenläuft.
Wir haben wirklich so viele schöne Gewürze und wir haben so viele so auch gesundes Essen. Wir haben so viel.
So viel.
Mein Lieblingste Essen ist wirklich alles.
Wo kaufst du denn deine Gewürze?
Es gibt hier so in Ludwigshafen, es gibt ein so syrisches Geschäft. Und konnte man alle Gewürze so kaufen. Und ich mache eigentlich das auch für mich. Früher, jetzt ich mache Plan vor Essen, was ich in den nächsten 3 Tagen essen werde. Ich habe das von Deutschen gelernt.
Nur Plan. Okay, planen und Pünktlichkeit.
Planen und ich habe so mal Kultur essen, dann habe ich mein Essen geplant.
Okay.
Ja, dann jetzt ich weiß, was ich morgen, übermorgen und so in 3 Tagen, was ich essen werde. Ja, und dann kaufe ich ein, was ich kochen möchte. Und ja, das ist so gut eigentlich so geworden.
Super. Was können die deutschen Musiker von syrischen Musikern lernen? Oder was unterscheidet uns oder was fehlt uns? Was könnte uns ergänzen?
Eigentlich das auch bei uns lernt man dieses Traditionelle, was wir eben gesprochen haben und Improvisation und Spiel durch Gehör. Ja? Mhm. Und das habe ich auch bei niemand hier gefunden. Die Leute, wenn ich sage, so du sollst etwas so improvisieren, dann die Leute sagen, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt spielen soll. Ja? Und das auf jeden Fall, und so viele, immer die Leute kommen zu mir und fragen mich, wie improvisierst du, was machst du? Ja, ich kann wirklich jetzt 2-3 Stunden improvisieren. So, also überhaupt, das ist im Blut so bei mir.
Ja. Sozusagen. Okay, das ist ja natürlich hier in der Klassik so, dass hier überhaupt nichts improvisiert wird.
Nein.
Das ist extrem, je moderner oder je weiter man in der Musikgeschichte in Richtung jetzt kommt, umso genauer ist das eigentlich aufgeschrieben.
Mhm. Ja?
Und das ist bei euch nicht so.
Nein. Das bei uns gibt so geschriebene Sachen schon, aber bei uns es geht immer so mit Seele. Deswegen zum Beispiel, wenn ich als Oud spiele, wenn du mich zum Konzert so einlädst, ja, dann wenn ich sage, ich kann nichts, ja, du kannst nicht irgendwelche Oldspieler bringen. Ja, weil zum Beispiel hier, wenn irgendwelche so Geige so fällt,
ja,
du kannst, egal, jemand anderes
man kann, genau.
Ja.
Wenn bei uns jemand krank ist, ja, dann holt man aus einem renommierten Orchester, mhm, um uns rum jemand, der das dann ausfüllen kann.
Und bei uns nicht. Mhm. Weil jeder Musiker hat eigene so Eindruck sozusagen.
Wie so ein Fingerabdruck.
Ja, genau.
Also wirklich. Wirst du, wenn du jetzt in Ensemble engagiert wirst, weil du diese und diese speziellen Fähigkeiten hast, deshalb holen sie Hescham.
Sorry?
Weil, also wenn jetzt ein Ensemble sich zusammenstellt, die laden dich zu einem Konzert ein, mhm, und die laden dich ein, weil du das besonders so kannst, was sie wollen.
Das genau, ja. Mhm. Und wie ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Melodie bekomme,
ja,
ich werde genau auf jeden Fall wie Noten spielen, was in Noten steht, aber nicht so 100%, mhm, genau, was in Noten steht. Ich werde mein Gefühl auch so geben, was ich fühle, wie ich die Musik fühle.
Also die wollen den Menschen Hescham auch haben und nicht, mhm, nur den Oud-Spieler.
Das, genau, ja, Hescham. Ja. Und okay, das geht auf wirklich, die orientalische Musik ist viel mit Gefühle,
okay,
so gespielt. Mhm. Nicht nur irgendwelche so Aufgabe, nein. Das, mhm, ist immer, und es unterscheidet sich zwischen so zwischen die Musiker. Ja, jede Musiker hat wirklich seine Eigenschaft, eigenen so Charakter, eigene Sound. Nicht jeder hat gleich Sound.
Okay.
Ja,
ja, Hescham, du sagst, dass die Persönlichkeit bei eurer Musik ganz wichtig ist. Mhm. Jetzt haben wir dich genötigt, deine Oud auszupacken. Mhm. Aber sag uns vorher noch, oder sag mir vorher noch, wo du zu sehen bist. Wenn jetzt jemand guckt, ich weiß, dass du ein YouTube, da hast ein paar Videos. Wie findet man dich da?
Ich schreibe mal nur Hescham Hamra auf die ganze...
Hescham Hamra,
ja,
und Hescham nur mit H-E...
S-H-A-M.
Hescham Hamra. Ja, und ja, lass uns mal ein bisschen jetzt von deiner Oud hören. Klingt das natürlich interessant und ungewohnt, mhm, wenn ein syrischer Musiker europäische Musik hört, mhm. Mhm. Findet er das langweilig dann?
Nein, wir lernen in Damaskus klassische Musik.
Okay, es fehlen euch aber diese Mikrotonschritte, oder?
Nein, wir wissen schon zum Beispiel, wenn in Damaskus, es gibt auch bis jetzt viele Symphoniekonzerte, mhm, bis heutzutage, und wird dort auch Beethoven, Bach und Mozart gespielt. Ja, und wenn zum Beispiel, es gibt so viele Leute, die interessieren sich an dieser Art von Musik, und es gibt auf jeden Fall so Leute, die hören nur traditionelle Musik. Aber vor uns als Musiker, ja, wir wissen genau zum Beispiel, was hier gespielt wird, wie klingt diese Musik. Das ist auf jeden Fall nicht so, nicht langweilig. Mhm.
Und das wäre ja so eine Sache, die dann einfach hier auch in der Tradition im Zusammenleben sein könnte, ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Das wäre eigentlich unser Ziel, oder?
Ja, genau.
Ja. Wenn wir über Ziele sprechen, was wäre dein Traum hier für dich zu erreichen? Was wäre dein Traum?
Ich möchte, also ganz so am Anfang, dass ich wirklich endlich mal ruhige Leben so haben.
Ein ruhiges Leben.
Ja, ich brauche nicht so wirklich. Das war, ich habe viel viel Träume geträumt, und mhm, ich wollte so viele Sachen machen, aber
es ist immer anders gekommen dann?
Ja.
Okay. Genau.
Und jetzt, was ich mir wünsche, dass ich nach meinem Studium, ich werde im Februar jetzt so mein Studium so abschließen, ich habe noch eine Prüfung, und dann möchte ich ein bisschen so in Ruhe bleiben. Ja? Und dann auf jeden Fall, ich möchte so mehr Musik machen, ich möchte mehr Konzerte spielen.
Glaubst du, dass in Deutschland genug Möglichkeiten für dich sind, sich ergeben?
Es geht hier nicht nur um Deutschland, okay. Weil es geht hier um, wie schlau bin ich. Ja? Weil hier die Leute sind offen, mhm. Ja? Und die sind neugierig, etwas Neues zu hören oder zu kennenzulernen. Und muss man von diesem Interesse von den Leuten etwas denken. Und auch, ich kann nicht, am Anfang, ich habe ein paar Konzerte gemacht, ja, ich habe nur traditionelle Musik hier gespielt, aber die Leute können das nicht mitfühlen.
Das okay. Vor den Was glaubst du, könnte man das ändern? Muss man über Musik mehr sprechen?
Nicht sprechen, muss man nur einfach eigentlich Integration, ja, ist auch nicht nur ein Wort, wirklich. Jeder sagt, ja, Integration, lass uns, ich weiß nicht, Programm machen. Aber zum Beispiel die Deutschen, die verstehen sich als Deutsche, aber die verstehen die andere Kultur nicht. Mhm. Deswegen die Integration ist wirklich so ein, das wird von beider Seite wird bearbeitet. Das ja. Kann man nicht so einfach. Und das auch für mich auch. Ich kann meine Kultur, meine Musik so verstehe, ich muss auch die andere so, Kultur und andere Musik verstehen, damit ich etwas neu machen kann.
Okay. Ja. Das würde für uns Deutsche heißen oder für die klassischen Musiker, dass man da einfach eine Offenheit und Richtung Bildung auch gehen müsste, oder?
Das auf jeden Fall. Es gibt nicht nur Orientale, es gibt Türkisch, es gibt Griechisch, es gibt Persisch, es gibt indische Musik, es gibt afrikanische Musik, es gibt viele Musik in der Welt, was man wirklich lernen soll. Ja, oder ein bisschen so Ahnung hat, was zum Beispiel indische Musik, wie klingt so Musik in Indien, ja, wie klingt Musik in Griechenland, ja. Das muss man wissen, damit man etwas neu machen kann. Mhm. Weil auch die großen Komponisten, sie haben das gelernt.
Mhm. Ja? Ich glaube, wir haben uns noch viel zu erzählen und wir müssen richtig eintauchen in die Möglichkeiten, die sich durch Menschen wie dich oder durch dieses Zusammenkommen von Klassik und anderen Traditionen, da müssen wir nochmal nachhaken.
Ja? Ich fühle auch so, dass wir mehr sprechen sollen.
Wir müssen uns einfach mehr erzählen, was da ist. Und ich bedanke mich bei dir für diesen sehr kurzweiligen, interessanten Abend und weil du deine Ut schon da hast. Und wir eigentlich wollten wir keine Musik machen im Podcast, aber ja. Ich glaube, alle anderen Sachen, die uns so bereichern, die sind herzlich willkommen und vielleicht verabschieden wir uns mit einem Stück von dir. Gibt es was dir am Herzen liegt, was vielleicht aus deiner ureigensten Tradition kommt? Oder?
Okay, ich werde so probieren etwas. Aber jetzt fällt mir nicht so etwas Besonderes ein, aber ich mal schauen. Ich bedanke mich sehr, dass wir gesprochen haben und dass ich auch ich bin stolz auf meine Geschichte und auf mich, was ich gemacht habe.
Ja, das kannst du auch, ja.
Und ich bin so stolz, dass ich auch meine Geschichte mit den anderen Leuten so mitzuteilen. Da die werden auf jeden Fall etwas so von meiner so Erfahrung lernen. Und am Ende so sage ich immer, Zukunft fängt mit einem Schritt. So, oder ich weiß nicht, ob ihr das auf Deutsch
habt. Das kann man gut verstehen.
Zukunft fängt, also diese 1000 Schritte.
1000 Schritte?
So fängt mit einem Schritt.
Fangen wir im ersten an, ja. Gut, also nochmal, Hesham, herzlichen Dank. Wir sehen, wir können dich auf YouTube angucken. Ja. Und natürlich gibt es hier in der Staatsphilharmonie auch ein interessantes Projekt, bei dem du dabei bist. Und ja, vielleicht reden wir über dieses Projekt beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall.
Und vielen Dank, dass du da warst.
Auf jeden Fall.